Hallo zusammen, ich bin Julian und das ist Folge 5 von Far Away. Ja, ein Monat ist es jetzt schon, den ich hier Woche für Woche in San Francisco in Tenderloin im 12. Stock sitze und dieses Podcast-Projekt aufnehme. Ein Monat in Vorbereitung auf die Law School, ein Monat in diesem Gebäude und jetzt die zweite Woche, in der es wirklich angefangen hat und der es so richtig losgegangen ist und in der auch wirklich immer noch und schon wieder einiges los war. Ich würde sagen, da ich ja nach eigener Entscheidung mal wieder nur 30 Minuten Zeit habe und die vielleicht ausnahmsweise mal nicht überziehen möchte, fangen wir direkt mal an. Wir beginnen mit der, na, wie habe ich es letzte Woche genannt? Mit der kulinarischen Errungenschaft der Woche? Nein, also mit dem Essen der Woche. Diesmal ist es tatsächlich wieder Essen. Und das ist heute mal ein bisschen genereller, das vegane Angebot von San Francisco und das vegetarische Angebot. Ich weiß, da freuen sich jetzt ein paar Leute, dass das auch Thema ist. Ich habe einen etwas aktuellen Anlass. Gestern war ich mit netter Gesellschaft aus Deutschland, unterwegs hier in der Stadt und ja, beide sind eben auch Veganer. Und ja, da werde ich auch nachher noch ein bisschen mehr von erzählen. Jedenfalls habe ich gedacht, das ist auch mal ein schöner Anlass, so ein bisschen zu erzählen, wie das denn hier bestellt ist, um Restaurants, die Essen ohne tierische Produkte anbieten oder zumindest vegetarisches Essen anbieten. Und wie eigentlich alle Arten von Essensangeboten ist es da in San Francisco ganz hervorragend. Denn ich glaube, die PETA oder irgendeine andere wichtige Großorganisation hat schon mehrfach San Francisco als die vegan-freundlichste Stadt der USA ausgezeichnet. Und das bestätigt sich auch. Also es gibt ja ohnehin schon Küchen, die hier stark vertreten sind, wo viel vegetarisch zumindest gegessen wird. Also die japanische Küche ist ja auch oder hat ja auch viele vegetarische Gerichte zur Auswahl. Die chinesische Küche ebenso. Und in der mexikanischen Küche spielt Gemüse zumindest eine große Rolle auch. Also, oder zumindest Nicht-Fleischprodukte auch generell spielen eine große Rolle. Dementsprechend gibt es eben viele Stilrichtungen oder Küchenrichtungen, wo man schon gar nicht so speziell nach veganen Angeboten suchen muss, sondern wo vegane Angebote einfach oder vegetarische Angebote auch einfach normal sind. Daneben gibt es dann noch so ein paar Ketten, die entweder ja, gezielt nur vegane und vegetarische Produkte anbieten oder die zumindest immer vegane Auswahl und Alternativen haben. Also eigentlich wird man hier fast überall, möchte ich sagen, in etwas größeren Restaurants zumindest auch fündig, wenn man was sucht und man hat auch immer die Auswahl, irgendwie in ein rein veganes Restaurant zu gehen. Gestern waren wir bei Enjoy in Chinatown. Das ist ja auch eine Kette. Also, dass das jetzt in Chinatown war gestern, ist eher ein bisschen Zufall gewesen. Und diese Kette hat chinesische Gerichte dann aber dennoch, chinesische Hauptgerichte, die größtenteils, also fast ausschließlich vegan und alle vegetarisch sind. Das bewegt sich so in der 13, 14, 15 Dollar Kategorie für ein Hauptgericht, ist also für hiesige Verhältnisse jetzt nicht wahnsinnig teuer, auch nicht billig, aber ist so im Mittelfeld. Also ich sag mal, ein Mittagessen, das Geld gibt man dafür schon üblicherweise aus hier. Also weniger 10 Dollar loswerden ist doch eine Seltenheit. Auch erwähnenswert wäre Chipotle, das ist eine andere Kette. Da gibt es Burritos und Bowls, also so Tex-Mex-Geschichten, mehr oder weniger. Die gibt es auch mit Fleisch, gibt es aber eben auch alles vegan oder vegetarisch. Und ja, für so ein Burrito zahlt man 10, 11 Dollar. Das ist dann aber auch eine ordentliche Menge. Also davon ist man dann auch sehr, sehr satt, wie ich bestätigen kann. Und ja, da sind auch ein paar Filialen über die Stadt verteilt. Ansonsten, Chinatown selbst, wie gesagt, gibt auch zahlreiche Optionen da, sich irgendwie vegan durchzuschlagen. Genau, ja, das so als allgemeiner Überblick darüber, wie das hier so geht. Es geht auf jeden Fall sehr gut. Und ja, zu einzelnen Optionen werde ich vielleicht in der Zukunft mich nochmal ein bisschen näher äußern. Ja, und nach dem kulinarischen Einstieg, dann auch noch direkt rein in den Rest der letzten Woche. Ich habe euch ja am Mittwoch verlassen. Ich glaube, da habe ich mich gerade über meinen anstrengenden Tag beschwert. Das kann ich auch ein bisschen bestätigen. Also Mittwoch ist in der Tendenz neben dem Freitag so mit der anstrengendste Tag der Woche. Wenn übrigens, also ich weiß nicht, wie sehr man das merkt, ich selber merke es bei mir, wenn man so ein bisschen den Eindruck hat, dass ich langsamer spreche und dass ich so ein bisschen mehr kämpfe beim Satzbau, das ist schon ein Effekt, den ich beobachte. Also das ist gar nicht mal so sehr, dass man irgendwie Deutsch verlernt oder so. Aber der englische Satzbau ist halt dann doch schon so anders, dass ich ein bisschen mehr überlegen muss, wenn ich dann mal länger am Stück Deutsch spreche. Ich hoffe, es wird mir verziehen und ich versuche auch, ja, vielleicht bilde ich einfach nur ganz einfache Sätze. Also nur Hauptsätze, keine Nebensätze mehr, immer drei Wörter und dann geht das. Nee, jedenfalls der Mittwoch, genau, da habe ich dann noch anschließend an die Veranstaltung relativ viel Zeit verbracht mit schon den Vorbereitungen auf die kommende Woche und den Vorbereitungen auf den Rest der Woche. Also so richtig von der Uni weg kommt man eigentlich jetzt gerade so am Anfang nicht, würde ich sagen. Zumindest nicht unter der Woche, aber dazu gleich. Dennoch, der Donnerstag ist zum Glück ein relativ kurzer Tag. Da habe ich nämlich nur eine Veranstaltung und das ist Verfassungsrecht, also Constitutional Law 1. Und ja, das ist dann auch eher die, also ich habe ja zweimal die Woche eben Constitutional Law und das ist die kurze Einheit. Also die dauert nur eine Stunde. Und ja, das ist halt ganz nett so, um da quasi nochmal das aufzuwärmen, was man 2 Tage davor gemacht hat. Ist aber nicht ganz so anstrengend einfach. Also man sitzt einfach nicht so lange da und hört zu. Das ist ja auf Dauer dann eben doch auch belastend, gerade wenn man es nicht gewohnt ist. Ja, vorher hatte ich noch eine kleine Oasis-Einheit. Das ist natürlich zum einen eine hervorragende Band und zum anderen ist es aber, und vor allem ist es aber ein Angebot der Studierendenberatung. Also es gibt hier wahnsinnig viele Möglichkeiten, wie man sich irgendwie Hilfe holen kann oder Unterstützung holen kann. Und das niedrigschwelligste Angebot ist eigentlich sind eigentlich diese Sondersessions von ja, Studierenden aus höheren Semestern, die eben ja von Studierenden im dritten Jahr dann meistens gehalten werden und eigentlich so an einen Kurs angedockt werden. Also in meinem Fall wird das an Civil Procedure angedockt, also Zivilprozessrecht, und soll so ein bisschen dazu dienen, dass man eben grundlegende Techniken lernt. Also alles, worüber ich hier auch schon gesprochen habe, das Zusammenfassen von Fällen und IRAC-Analysen und eben auch, wie man sich auf so ein Examen vorbereitet, wie man das Outlining, also quasi eigentlich die Zusammenfassung der Vorlesungen betreibt. Da werde ich auch noch mal was zu erzählen. Und ja, solche Sachen. Also im Prinzip ist da so eine Art Mentor dabei oder Mentorin. Und die Person, die sitzt halt dann auch in den Vorlesungen immer mit drin und kann sie auch ansprechen außerhalb der Veranstaltungen. Und einmal pro Woche, nämlich am Donnerstagmittag, gibt es dann eben so eine Sonderveranstaltung zu einem bestimmten Thema. Also es ist so eine Art, ja, Grundlagenwissen oder Skills. Also man könnte sagen, es sind Skills, die da beigebracht werden, die man halt in jedem Fach dann gebrauchen kann. Ja, diesmal haben wir gelernt, wie man Fälle zusammenfasst, also Case Briefing. Das ist auch eine relativ wichtige Fähigkeit, denn pro Veranstaltung macht man das so zwischen 2 und 10 bis 15 Mal in der Vorbereitung, dass man so Fälle zusammenfasst. Für den Fall, dass die Dozentin, der Dozent auf die Idee kommt, einen dran zu nehmen, ist es nämlich ganz gut, wenn man nicht gleich 10 Seiten Fall lesen muss, sondern sich das so auf einer Seite kurz zusammengefasst hat und ja, zumindest so eine grobe Orientierung hat. Selbst wenn man alles vergessen hat, so eine grobe Orientierung hat, wo sich das denn gerade alles befindet. Also das haben wir für eine Stunde so ein bisschen gelernt. Jetzt auch nicht zum allerersten Mal. Ist auch eine der Sachen, die häufiger vorkommen. Und ja, genau, dann ging es ins Verfassungsrecht. Das war auch wieder recht unterhaltsam. Und ja, der Donnerstag war dann eigentlich auch schon um. Der Freitag wiederum ist, wie gerade angedeutet, leider oder zum Glück, es liegt im Auge des Betrachters, ein etwas anspruchsvollerer Tag. Also im Prinzip sitze ich da 5 Stunden lang rum und habe 2 Veranstaltungen und die sind alle auch oder alle beide für Masterstudierende. Sprich, wir haben uns so ein bisschen wieder in der alten Kombination aus den Orientierungswochen wieder getroffen, um zunächst einmal uns zu unterhalten oder fortzusetzen mit der Einführung in das amerikanische Recht. Also die Veranstaltung heißt jetzt ein bisschen anders. Vorher hieß sie ja Einführung ins Legal System und jetzt heißt sie Introduction to Law. Das, ja, Ja, wo genau der Unterschied steckt, weiß ich auch nicht. Ich nehme an, das liegt eher so ein bisschen daran, ja, theoretisch wurden zwar in der Einführung etwas mehr Strukturen besprochen und jetzt geht es wohl etwas mehr um Inhalte, aber praktisch, ja, ich nehme an, es hat vor allem organisatorische Gründe, dass man die Veranstaltungen möglichst gut voneinander unterscheiden wollte. Ja, Professor Schwartz ist ja eine sehr erfahrene Dozentin. Also sie hat während der Veranstaltung gesagt, dass sie sich noch gut an die Desegregation der US-Schulen erinnern kann. Das ist im Jahr 1954 passiert. Sprich, ja, also sie ist schon etwas länger in Hastings und ja, also kann auf einiges zurückblicken, einiges Erlebtes, würde ich sagen. Dementsprechend wahrscheinlich auch sehr gut geeignet, einfach um so ein bisschen diese Law School-Umgebung zu vermitteln, weil sie einfach wahnsinnig viel davon mitbekommen hat, wie sich das System so ins heutige, ja, in heutige Verhältnisse rein entwickelt hat. Ja, der Kurs läuft ein bisschen anders, würde ich sagen, als meine anderen Veranstaltungen, einfach weil er eben auch spezifisch für ausländische Studierende designt ist. Also jetzt diesmal hat Professor Schwartz uns diverse Fälle vorgestellt, die so ein bisschen verschiedene Ecken des amerikanischen Rechts abdecken. Aber in den kommenden Wochen und Monaten wird das dann anders sein. Also wir haben de facto alle einen, beziehungsweise einige auch zwei Fälle zugewiesen bekommen, die wir eben selber dann der Klasse oder dem Kurs vorstellen dürfen, sollen müssen. In meinem Fall, ich habe es relativ glücklich getroffen. Also erstens bin ich erst irgendwie recht spät dran, Oktober oder so. Das ist okay. Und zweitens habe ich Roe versus Wade bekommen. Das ist ja der große, bekannte Abtreibungsfall, wo der Supreme Court eben damals entschieden hat, dass, also kurz gefasst, dass Gesetze, die Abtreibungen verbieten, in jedem Falle verfassungswidrig sein können und so ein bisschen auch grundlegende, ja, Grundrechte der US-Verfassung ein bisschen schärfer ausformuliert hat. Also das ist ein Fall, der gerade jetzt groß in der Diskussion ist. Gerade heute übrigens auch ist das medial ein Thema gewesen, aufgrund einer texanischen Entwicklung, auf die ich jetzt nicht näher eingehen möchte. Einfach kann man alles in der Zeitung nachlesen. Jedenfalls, ja, Roe versus Wade steht unter Beschuss und es ist nicht unwahrscheinlich, dass der Supreme Court in seiner jetzigen etwas ungünstigen Besetzung, ja, in absehbarer Zeit vielleicht da doch wieder ein paar Schritte von zurückgeht und eben dieses verhältnismäßig liberale Abtreibungsrecht, was die USA jetzt nun haben, ja, Stück für Stück wieder aufweicht, beziehungsweise die Möglichkeit für Bundesstaaten gibt, es wieder aufzuweichen. Das ist ja so ein bisschen das Ding. Also es geht ja darum, wie sehr Bundesstaaten in dem, was sie tun, limitiert werden können. Ich hatte es ja mal erwähnt. Also die Verfassung ist ja eigentlich nur eine große Limitierung für die Bundesstaaten. Ansonsten sind die Staaten nämlich allmächtig. Und im Prinzip entscheidet der Supreme Court, wie weit die Bundesstaaten durch die Verfassung, ja, beschränkt werden dürfen in dieser Frage. Genau, das ist mein Fall. Wie man sieht, habe ich mir schon erste Gedanken dazu gemacht, aber ein bisschen Zeit habe ich ja noch. Und es geht jetzt auch um keine sonderlich umfangreiche Präsentation. Andere müssen schon übermorgen ran. Da bin ich jetzt nicht unbedingt neidisch. Zumal uns aufgegeben wurde, dass wir doch bitte einen Snack mitbringen sollen zur Präsentation. Möglichst landestypisch. Ich habe noch keine Ahnung, wo ich hier Sauerkraut herbekomme, aber das wird sich finden. Nee, ist kein Witz, Sauerkraut gibt es tatsächlich in relativ großer Menge im Target und ich glaube auch im Trader Joe's, welches gesehen zu haben. Aber das ist jetzt eher nicht die ideale Snack-Option, an die ich denke. Ich mach mir noch mal Gedanken drüber. Gerne Ideen an mich. Ja, wir haben noch eine zweite Aufgabe in diesem Kurs und diese Aufgabe ist, ein Konfliktthema aus dem eigenen Heimatland zu präsentieren. Also ich darf mir genauso wie die anderen vier Deutschen ein wunderbares Rechtsthema aussuchen, das ich dann der Klasse vorstelle. Ja, ich habe noch keine so richtige Idee. Wahrscheinlich nehme ich irgendwas aus dem Pressebereich oder so, da kenne ich mich ja ein bisschen aus. Aber auch da, wenn jemand großartige Vorschläge hat, bitte, ich freue mich. Also ich bin immer erfreut über Input. Ohnehin generell freue ich mich auch über Feedback, haben auch wieder einige gegeben. Ja, ist eine schöne Sache. Soll ja kein Ja, soll ja kein Monolog hier sein. Es ist natürlich ein Monolog. Aber ich tue gerne so, als wäre das ein Dialog. Genau. Bevor ich voll ins Abschweife vom Thema, wir sind ja immer noch am Freitag. Die zweite Veranstaltung ist dann Legal Research und Writing. Also quasi lernen, wie man schriftlich im amerikanischen Rechtssystem kommuniziert. Ist natürlich besonders wichtig für uns, weil ja, wir diese Form des Kommunizierens einfach noch nicht kennen, also noch gar nicht kennen, grundsätzlich auch nicht wissen, wie das an US-Hochschulen zugeht, und eventuell eben auch schon andere Standards gelernt haben, wie den erwähnten deutschen Gutachtenstil zum Beispiel. Es ist auch tatsächlich so, dass Formalien im US-Recht unfassbar wichtig sind. Also man denkt ja immer, in Deutschland wäre alles sehr formal, aber hier gibt es tatsächlich ganze Bücher mit mehreren hundert Seiten, in denen drin steht, wie man Schriftsätze formatiert. Also das sind Standardwerke, die werden gelesen, die werden befolgt und die werden in diesem Kurs zum Beispiel auch benotet. Da steht dann irgendwie beispielsweise drin, wann man den ersten Satz oder die erste Zeile eines Absatzes ein bisschen einrücken muss mit so einem Tab-Stop in Word. Oder wie die Zeilenabstände zu gestalten sind, wie man Gerichtsentscheidungen zitiert, wie man Entscheidungen zitiert, die in anderen Gerichtsentscheidungen zitiert werden, wann man kursiv schreibt, wann man fettgedruckt schreibt, wie man Listen formatiert, die in einem Satz anfangen, wie man abgesetzte Listen formatiert. Ja, ihr merkt schon, es ist großartig. Und weil das so großartig ist, dürfen wir auch, oder durften wir auch direkt einen Online-Test darin machen, den wir zum Semesterende mit entweder 20 Prozentpunkten Verbesserung oder aber mit einem Ergebnis über 80% abschließen müssen. Ich habe jetzt aus dem Stand 72% geschafft, weil ich die meisten Grammatikfragen richtig beantwortet habe und die meisten Fragen, wie man irgendwas formatieren soll, naja, falsch beantwortet habe. Das wird auch noch eine große Aufgabe für mich auf jeden Fall. Aber ja, das ist eher so ein praxisorientierter Kurs. Also da machen wir schon relativ viel konkrete Übungen und haben auch irgendwie wöchentlich eine Aufgabe. Ja, ist natürlich irgendwie auch ganz nett, weil so lernt man ja am besten. Genau, das war der Freitag, zumindest was den universitären Teil des Tages angeht. Und um dann an der Stelle auch so ein bisschen den Break zum Wochenende zu schaffen, machen wir jetzt noch schnell das Rechtsthema der Woche. Ich habe mich letzte Woche so ein bisschen ausgelassen, beziehungsweise so ein bisschen was erzählt zum Thema Gerichtssystem der USA. Also nochmal ganz kurz gesagt, es gibt Gerichte der Bundesstaaten und Bundesgerichte. Und die Frage ist jetzt ja so ein bisschen, wir sind ja in einem Common Law System. Sprich in einem System, in dem alles über Präzedenzfälle entschieden wird. Also es gibt kein geschriebenes Recht oder weniger geschriebenes Recht als in Deutschland zumindest, deutlich weniger, sondern im Prinzip ist es so, dass da im 16. Jahrhundert irgendwann mal ein englisches Gericht gesagt hat, wenn dein Boot vom Sinken bedroht ist, dann darfst du jemanden aus dem Boot rausschubsen, um dein Leben zu retten. Also nur als Beispiel jetzt. Ob das geht, weiß ich gar nicht. Also man darf jedenfalls Gegenstände aus dem Boot werfen, wenn das Boot sinkt. Das ist tatsächlich ein realer Notwehrfall, der im Common Law immer noch als Präzedenzfall verwendet wird. Der stammt aus dem 17. Jahrhundert, glaube ich. Ja, jedenfalls Common Law, da ist dann die Frage natürlich, woher kommen diese Präzedenzfälle eigentlich und was ist ein Präzedenzfall? Es ist nun so, wir haben ja diese beiden parallelen Systeme und ich hatte es ein paar Mal angedeutet, Präzedenzfälle bestehen immer nur innerhalb der jeweiligen Systeme. Also die Staaten haben ihr Recht und der Bund hat sein Recht, wobei auch die Staatsgerichte, Bundesstaatsgerichte Bundesrecht anwenden können und die Bundesgerichte auch Recht der Staaten anwenden können. Aber gut, jedenfalls gibt es zwei Rechtssysteme auch neben diesen zwei Gerichtssystemen. Und bindend ist grundsätzlich alles erstmal innerhalb dieser Gerichtssysteme. Sprich, wenn ein kalifornisches Berufungsgericht irgendetwas entscheidet, ist das bindend für alle kalifornischen Gerichte. Es ist nicht bindend für Gerichte in New York. Wenn nun der kalifornische Supreme Court, also das höchste kalifornische Gericht, etwas entscheidet, ist es natürlich bindend für alle kalifornischen Berufungsgerichte, aber nicht bindend für Gerichte in Minnesota. Wenn der Supreme Court der USA etwas entscheidet, ist das grundsätzlich erstmal, wenn es um Bundesrecht geht, bindend für alle Bundesgerichte in Kalifornien, in Minnesota, in New York, wo auch immer. Wenn ein Berufungsgericht des 9. Circuit, also des Circuits, zu dem Kalifornien unter anderem gehört oder wie auch Nevada, etwas entscheidet, ist das bindend für Bundesgerichte, die diesem Circuit angehören, also Gerichte in Nevada und Kalifornien beispielsweise, aber nicht für Bundesgerichte, die einem anderen Circuit angehören. Das sind so ein bisschen die Grundregeln. Wenn wir nun Recht des Staates haben, beispielsweise von Kalifornien, dann ist der Supreme Court von Kalifornien die höchste Instanz, die über dieses Recht entscheiden kann. Also selbst wenn mal eine Frage im Staatsrecht, also im Recht des Bundesstaats, beim US Supreme Court landet, kann der US Supreme Court nicht sagen, wir sehen das anders als Kalifornien. Sie sind gebunden an die Entscheidungen des kalifornischen Supreme Courts. Umgekehrt kann es sein, dass eine Entscheidung über eine bundesrechtliche Frage irgendwann mal in Kalifornien beim Supreme Court landet. Das muss dann abgegeben werden an den US Supreme Court. Also da ist es dann relevant, was der US Supreme Court sagt. Also im Prinzip kann man sagen, der US Supreme Court ist die höchste Instanz im Bundesrecht und die staatlichen Supreme Courts sind die höchste Instanz im Recht der Staaten. Das ist ein weiterer wichtiger Faktor. Also es ist so ein bisschen pyramidal, es ist aber pyramidal nur für ein bestimmtes Territorium, könnte man sagen. Und was eben noch wichtig ist, auf der untersten Ebene, auf der Trial-Ebene, da wo verhandelt wird, da sind Richter Faktenfinder und keine Rechtsfinder. Also natürlich wird auch Recht angewandt, aber dieses Recht, was angewandt wird, ist nie verbindlich und nie bindend für andere Gerichte. Also wenn jetzt irgendein Trial Court, ob das jetzt ein Federal District Court oder ob das ein California Superior Court ist beispielsweise, irgendwas entscheidet, ist es weder auf Staats- noch auf Bundesebene in irgendeiner Weise für irgendjemanden bindend. Ja, das ist alles ganz schön schwierig, muss man sagen. Aber ja, man kommt so ein bisschen rein. Also es ist auch irgendwie intuitiv, ne? Wenn man sich so ein bisschen merkt, dass auf der untersten Ebene eben nie etwas verbindlich entschieden werden kann und für das Recht auf der obersten Ebene immer die Gerichte des Staates oder des der Rechtsordnung entscheidend sind, die eben auch dieses Recht quasi gesetzt hat oder die dafür verantwortlich ist. Ja, es geht irgendwann. Aber ich muss trotzdem immer noch drüber nachdenken. Also es ist wirklich nicht einfach. Ja, das wäre es zum Rechtsthema der Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, nach so schwierigen rechtlichen Fragestellungen wie Präzedenzfällen hat man sich auch so ein bisschen ein Wochenende verdient. Das habe ich mir Freitag entsprechend auch gedacht und in der quasi bestehenden Gruppe, also mit den anderen Masterstudierenden, waren wir ohnehin auch schon verabredet, nämlich für das Kino im Mission Dolores Park. Es ist ja in San Francisco nun so, dass der September eigentlich so der richtige erste schöne Sommermonat ist. Ne? Also der Sommer, der kommt tendenziell ein bisschen später, bleibt auch nicht ganz so lange. Aber September ist eigentlich fast unter Garantie immer warm und sonnig. Und dementsprechend hat das größte Open-Air-Kino auch jetzt erst aufgemacht tatsächlich hier in der Stadt. Und zwar eben mit einer ersten Vorstellung im Mission Dolores Park und dann jetzt an wechselnden Orten in den kommenden Wochen. Gegeben wurde Sister Act. Sister Act ist ja ein Klassiker von 1992, glaube ich, mit Whoopi Goldberg in der Hauptrolle. Und natürlich zeichnet er sich auch dadurch aus, dass er ja, in San Francisco spielt zu wesentlichen Teilen. Also teilweise auch in Reno, in Nevada, aber der große Teil spielt eigentlich in San Francisco. Ja, Film selber hat viel Spaß gemacht, war schön, war alles sehr angenehm, Park war voll, aber trotzdem hat man gut gesehen und gehört. Kann man schon mal machen. Was vielleicht ganz gut zu wissen ist, grundsätzlich ist ja auf der Straße und auch eigentlich in Parks der Konsum von Alkohol verboten. Das ist gerade für Menschen aus Berlin so ein bisschen ungewohnt, aber es wird teilweise auch durchgesetzt. Also gerade wenn man bedenkt, dass bestimmte Rauschmittel, die in Deutschland nicht legal sind, hier in Kalifornien zumindest nach bundesstaatlichem Recht legal sind, ist es immer ein bisschen irritierend. Also im Prinzip, man darf halt auf der Straße kiffen, man darf aber kein Bier dabei trinken. Das ist ja, das ist das Prinzip. Oder Sekt oder was auch immer. Daneben sind natürlich gerade in Tenderloin auch Crackpfeifen oder ja Dinge, mit denen man sich eher intravenös Drogen zuführt, auch recht alltäglich. Was aber wirklich nicht alltäglich ist, sind irgendwelche Behältnisse, wo Alkohol drin ist. Also Dosen, Flaschen, Schnapsflaschen oder so, das sieht man auf der Straße kaum. In den Parks sieht es ein bisschen anders aus. Also in den Parks wird das in weiten Teilen schon toleriert. Wir hatten uns jetzt auch ein paar Bier mitgebracht in den Mission Park. Andere hatten eine Flasche Wein dabei. Also das geht schon alles. Man sollte das nicht direkt der Polizeistreife ins Gesicht halten, aber es sind sogar Polizisten in relativ naher Entfernung zu uns vorbeigekommen aus anderen Gründen. Es ist jetzt nicht so, dass da was gesagt würde. Also da will sich auch niemand Stress machen. Ja, das ist jedenfalls nichts, wo man groß sich Sorgen machen muss. Nee, war ein schöner Abend. Danach waren wir noch auf ein Getränk, in meinem Fall ein Kölsch, zu dem Thema komme ich noch bei Gelegenheit. In einer Bar im Mission District und ja, das war dann schon der Freitag, den wir alle ein bisschen ruhiger angegangen sind, weil Samstag ja ein 21. Geburtstag anstand. Und selbst wenn der Geburtstaghabende, ist manchmal gar nicht so leicht, keine Namen zu nennen, in Berlin natürlich schon längst volljährig war und eben auch schon Alkohol trinken durfte oder in Clubs gehen durfte und alles, ist das natürlich jetzt im letzten Monat nicht so gewesen, weil dieses Requirement, genau, weil diese Voraussetzung, dass man 21 ist, hier eben schon echt streng kontrolliert wird. Also man kommt nicht in Clubs rein ohne Alters- und aktuellen Impfnachweis und man kriegt auch keinen Alkohol. Also das ist wirklich eine Sache, die wird streng kontrolliert wiederum. Und ja, dementsprechend ist dann auch in dieser Konstellation der 21. Geburtstag was ganz Besonderes verbracht. Gefeiert haben wir den erst in der Nähe der Golden Gate Bridge an einem Strand. Dazu erzähle ich gleich noch mal ein bisschen mehr unter einer anderen Rubrik. Und dann eben noch im Haus in der Wohnung einer Kommilitonin. Und ja, das hat auch viel Spaß gemacht. Eigentlich wollten wir danach noch in den Club gehen später, aber das hätte den Abend dann doch sehr eng und auch fast ein bisschen stressig gestaltet. Ja, war trotzdem etwas länger. Also ich glaube um 2 oder so war ich zurück im Tower, aber noch nicht im Bett. Und ja, dementsprechend war der Sonntag eher unspektakulär. Den überspringe ich einfach mal, würde ich sagen. Was ich natürlich nicht überspringe, ist der Ort der Woche. Der Ort der Woche ist diesmal Land's End, beziehungsweise der Land's End Park und Land's End Aussichtspunkt. Das ist jetzt ein bisschen ungewöhnlich, weil ich das schon vor ein paar Jahren das erste Mal gemacht habe und danach eigentlich immer wieder regelmäßig dort war. Diesmal aber noch nicht, also noch nicht ganz zumindest. Die Zeit habe ich noch nicht gefunden. Land's End ist ein Park, der so ein bisschen am Ende der Küstenlinie, die zur Golden Gate Bridge führt, sich befindet. Also man kann da mit dem Bus hinfahren und dann ist man ungefähr 2 Stunden zu Fuß von der Golden Gate Bridge weg. Es ist eine unglaublich beeindruckende Landschaft. Also man kommt da quasi raus an den Ruinen eines alten Seebades, des Sutro Bath. Und von diesen Ruinen aus geht man eben so über diesen Coastal Trail entlang an der Klippe entlang oder an den Klippen entlang bis zur Golden Gate Bridge. Und es ist quasi entlang einer alten Bahnstrecke. Also ursprünglich mal gab es früher dieses Meerwasserbad in Land's End. Also das war so ein richtiger Urlaubsort in der Stadt, so ein Naherholungsort, wo man mit einer Bahn hingefahren ist. Beides existiert inzwischen nicht mehr. Das Seebad ist zerstört worden in den 60er Jahren. Irgendwann ist es abgerissen worden. Und ja, die Bahn existiert eben auch nicht mehr. Also was da noch existiert, ist halt quasi diese Landschaft und man sieht so ein bisschen die Überbleibsel der ganzen Einrichtungen da. Was man aussieht, sind ein paar Schiffswracks, die man eben von diesem Coastal Trail aus sich tatsächlich anschauen kann, die da in der Bucht sind. Also daran merkt man auch, dass das Golden Gate selber nicht so ungefährlich ist für Seefahrer. Und ja, ansonsten hat man da noch ein Denkmal für ein Kriegsschiff, nämlich die USS San Francisco, die im Zweiten Weltkrieg, sie hat den Zweiten Weltkrieg überstanden. Sie ist im Zweiten Weltkrieg eingesetzt worden und ist dann auch in den 60er Jahren versenkt worden, beziehungsweise abgewrackt worden. Ja, es ist wirklich einer meiner Lieblingsorte auf der Welt, muss ich sagen. Einfach, weil das Licht so wahnsinnig toll ist, dieser Blick auf das Golden Gate unglaublich schön ist, der Weg selber echt schön ist, man wahnsinnige Ruhe hat, man da irgendwie Vögel hört und die Bäume riechen herrlich, der Pazifik klingt wunderschön. Also man kann es kaum beschreiben, wirklich. Man muss einfach mal da gewesen sein und sich das angeschaut haben. Das ist wirklich unter den Top 3, 4 der schönsten Orte auf der Welt, die ich kenne. Und ja, ich wollte es unbedingt mal erwähnt haben, weiß jetzt aber gar nicht, was ich dazu sagen soll, was für einen Podcast natürlich denkbar schlechte Voraussetzungen sind. Deswegen tue ich jetzt mal so, als hätte ich alles gesagt, auch wenn das natürlich nicht stimmt. Ich habe ja keine Ahnung, wieso die Idee, eine gesamte Woche in 30 Minuten zusammenzufassen, immer so gnadenlos scheitert, aber das wird auch diesmal der Fall sein. Nun, wie auch immer, nach dem soeben übersprungenen Sonntag war ich Montag natürlich wieder in Topform für ein inzwischen bereits bekanntes Programm, nämlich beginnend mit, Zivilprozessrecht und dann eben noch wie gehabt eigentlich Dienstag Verfassungsrecht und Mittwoch dann die Kombination aus Professional Responsibility und Zivilprozessrecht. Im Prinzip war das jetzt, deswegen kann man das tatsächlich auch relativ schnell abhandeln, diesmal eigentlich nur so ein bisschen eine Vertiefung der ersten Wochen. Also wir haben uns gerade im Zivilprozess noch so ein paar Fälle angeschaut, in denen quasi auch vor allem die örtliche Zuständigkeit der Gerichte ein bisschen vertieft wurde. Da gibt es dann so Geschichten wie International Shoe und wie eben auch Daimler, was wir jetzt gerade eben quasi gemacht haben. Da geht es dann um argentinische Mercedes-Arbeitnehmer, die während der Diktatur in Argentinien eben gegen die Menschenrechtsverletzungen begangen wurden von Mercedes-Benz Argentinien und die jetzt Daimler, also eine deutsche Firma, in Kalifornien verklagen, vor einem kalifornischen Gericht, als argentinische Staatsbürger, die in Argentinien leben, weil eben in Argentinien damals diese Menschenrechtsverletzungen begangen worden seien. Und die sagen eben, naja, Daimler hat ja ganz viele Geschäfte in Kalifornien über die kalifornische Tochterfirma. Deswegen ist es ja im Prinzip so, dass Daimler in Kalifornien ansässig sei und damit auch die argentinische Tochterfirma von Daimler in Kalifornien ansässig sei. Wie man vielleicht schon ein bisschen hört, hat das nicht so richtig geklappt von der Idee her. Also der Supreme Court hat gesagt, naja, nee, das nehmen wir jetzt doch nicht an. Aber auch da gibt es natürlich Gegenstimmen. Also an sowas sieht man vielleicht so ein bisschen, dass diese Sache mit der örtlichen Zuständigkeit gerade in den USA schon echt ein wichtiges Ding ist. Und das schon auch heiß diskutiert wird. Also im Prinzip hat man schon ein Interesse daran, dass man eben auch, dass hier gegen weltweit global agierende Firmen eben auch Schadensersatz eingeklagt werden können. Also das läuft immer weiter und da sind jetzt auch gerade wieder diverse Dinge vom Supreme Court, glaube ich. Das ist total in Bewegung. Wie gesagt, eine der schönen Sachen an so einem Common Law System ist ja, es bleibt in Bewegung. Ja, ansonsten Verfassungsrecht ist ja immer eine nette Sache. Da habe ich morgen noch ein bisschen mehr. Da bin ich auch gespannt drauf. Im Prinzip haben wir uns heute Sachen angeschaut, die überhaupt als Fälle angenommen werden können von US-Gerichten. Da geht es dann darum, dass Gerichte beispielsweise keine beratenden Meinungen äußern dürfen. Also das ist wohl 1792 quasi entschieden worden, als Präsident Washington sich so ein bisschen Sorgen gemacht hat, in einen Konflikt zwischen England und Frankreich einzugreifen, indem er einen von beiden oder beiden Schiffe verkauft. Und Washington hat dann Thomas Jefferson gefragt, ob der nicht mal dem Supreme Court so einen Fragenkatalog schicken kann. Es hat Jefferson dann auch gemacht und hat gefragt, na, was haltet ihr davon? Sind wir rechtlich oder ist es uns rechtlich erlaubt, dass wir den Handelsschiffe verkaufen? Oder nur einer Seite oder beiden Seiten? Ist es uns erlaubt, dass wir den Kriegsschiffe verkaufen? Und ja, so 10 Fragen halt. Der Supreme Court hat sich gesagt, ja, okay, diesen Jefferson, den schreiben wir schon mal gar nicht wieder an. Das ist ja nur irgendwie so ein Staatssekretär. Wir schreiben direkt mal an Washington selber und haben ihm dann einen Brief geschrieben. Ja, also ist gut, dass du das fragst, aber also eigentlich ist das nicht unser Job. Also du bist hier die Regierung und wir erwarten von dir, dass du das richtig machst. Wenn du es falsch machst, werden wir es dir danach sagen, aber wir sagen dir nicht, wie du es machen musst. Aber keine Sorge, wir haben vollstes Vertrauen in dich. Du machst das ja auch sonst immer super. Also im Prinzip seit der Entscheidung ist klar, dass der Supreme Court und auch die anderen US-Gerichte eben nur dann, wenn es einen streitigen Fall zwischen Parteien gibt, Dinge entscheiden. Ja, und noch ein paar andere Kleinigkeiten haben wir da gelernt über Fälle, was das eben so, was sie eben so haben müssen, damit sie von Gerichten entschieden werden können. Aber das werde ich, denke ich, in der nächsten Woche vertiefen. Da habe ich nämlich nochmal eine ganz gute Gelegenheit dazu. Genau, ja, und Professional Responsibility, da ging es dann im Wesentlichen darum, welche Kompetenzen muss ein Anwalt haben, damit er einen Fall annehmen kann und soll und darf und ob ein Anwalt denn jeden Fall annehmen muss. Also das sind so ein bisschen die beiden Seiten gewesen. Ich denke, da gibt es verschiedene Annäherungen zu und verschiedene Gedanken auch zu, die man da irgendwie haben kann. Im Prinzip ist das auch so ein bisschen das Problem, was ich mit diesen Ethik- und Professional Responsibility-Sachen habe. So richtig was lernen, außer einem Gefühl, tut man da eigentlich nicht. Also ist zumindest mein Eindruck. Andere finden es auch toll. Ich habe ja nichts gegen Ethik, aber als Unterrichtsfach, ja, geht so. Nun ja, das jedenfalls war dann quasi der Beginn dieser Woche. Der zweite Teil steht noch aus. Unter anderem haben wir mal wieder ein von der Uni gesponsertes Mittagessen am Freitag. Das finde ich ja grundsätzlich immer gut. Dann ist da noch irgendwie eine Happy Hour mit 70er, 80er und 90er Musik. Das finde ich auch gut. Und ansonsten ist Montag Labor Day. Das finde ich sehr gut. Also wir haben einen Feiertag und dementsprechend habe ich nächste Woche die besten Chancen, ja, die 30 Minuten mal einzuhalten. Ansonsten ja, natürlich noch erwähnenswert. Gestern war ich dann, wie eben erwähnt, auf einer kleinen Stadttour mit zwei Freunden aus Deutschland, die auf der anderen, auf der natürlich falschen Seite der Bay jetzt für ein Jahr untergekommen sind. Und wir haben uns dann mal wieder ein Giants-Spiel angeschaut, was die Giants allerdings auf relativ slapstickhafte und auch relativ deutliche Weise 2:6 gegen die Minnesota Brewers verloren haben, womit die Minnesota Brewers an mehr als der Hälfte der Spiele, die ich in diesem Stadion gesehen habe, beteiligt waren. Das ist relativ beeindruckend. Ja, nun, war trotzdem ein netter Abend, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte versprochen, es zu erwähnen, auch wenn ich jetzt nicht mehr so viel davon erzähle. Aber das ist natürlich der fortgeschrittenen Zeit geschuldet. Denn ich habe wieder gnadenlos überzogen. Es wird nämlich so ein Running Gag, habe ich den Eindruck. Aber naja, so ist es halt. Wie gesagt, nächste Woche habe ich ja von einem Tag weniger zu berichten, zumindest was das Fachliche angeht. Und ich freue mich trotzdem drauf. Also ich freue mich auf die kommenden Tage mal wieder, freue mich auf euer Feedback, wenn ihr Lust habt, wenn ihr irgendwas anmerken wollt. Und ja, ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche.